Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Energiewende-Podcast. Liebes Publikum, wenn euch gefällt, was wir hier diskutieren über die Energiewende und ihr auch immer auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, was Forschung und Entwicklung angeht, dann drückt doch bitte gerne abonnieren und empfiehlt unseren Podcast auch weiter und lasst auch gerne einen Kommentar da, wenn euch irgendwas auffällt bei diesem Thema Elektrolyseure heute. Wir haben hierfür die zwei perfekten Expertinnen eingeladen, und zwar Maike Schmidt und Tonja Möllenstedt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Frau Schmidt, Sie sind Leiterin des Fachgebiets Systemanalyse am Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg, kurz ZSW. Und Frau Möllenstedt, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin für regenerative Energieträger und Verfahren, auch am ZSW. Ja, Frau Schmidt, beginnen wir vielleicht erstmal mit einem Rekord, was Elektrolyse angeht. Und zwar vor kurzem ist der größte PEM-Elektrolyseur Deutschlands in Betrieb gegangen. Die BASF hat den 54 Megawatt Elektrolyseur am Standort Ludwigshafen aufgebaut. Nennen Sie uns doch da mal ein paar Kennzahlen. Also, was macht dann diesen Elektrolyseur letztendlich aus? Wie viele Tonnen Wasserstoff soll der denn pro Jahr dort produzieren? Und warum hat BASF den überhaupt aufgebaut? Wofür wollen Sie den überhaupt nutzen?
Also, es ist natürlich erstmal positiv, dass wir einen so schönen Rekord jetzt hier sehen mit 54 Megawatt Elektrolyseleistung. Diese 54 Megawatt bestehen aus 72 Einzelstacks, die jeweils eine Leistung von 750 Kilowatt haben, was sich dann eben auf diese 54 Megawatt summiert. Und die Anlage soll 8000 Tonnen Wasserstoff im Jahr produzieren. Und die BASF möchte diesen Wasserstoff aus Elektrolyse einsetzen, um den bisherigen aus Erdgasreformierung klimaschädlich mit CO2-Emissionen produzierten Wasserstoff sukzessive zu ersetzen. Die BASF braucht natürlich deutlich mehr Wasserstoff als diese 8000 Tonnen, die jetzt aus dieser Elektrolyse kommen. Aber es ist natürlich ein erster wichtiger Schritt, zu zeigen, dass auch mit dem Wasserstoff aus der neuen Technologie die Chemieindustrie gut arbeiten kann. Und der Wasserstoff soll auch unmittelbar in das Wasserstoffnetz, was die BASF dort vor Ort hat, eingespeist werden. Und sie planen auch, den Wasserstoff potenziell für die Mobilität in der Metropolregion Rhein-Neckar zur Verfügung zu stellen. Dort ist auch eine Wasserstoffentwicklungsregion, sage ich jetzt mal, die eben tatsächlich auch planen, Wasserstoff in Brennstoffzellenbussen einzusetzen und in anderen Mobilitätsanwendungen. Und dafür möchte die BASF dann potenziell auch Wasserstoff aus der Elektrolyse zur Verfügung stellen, um eben diese Entwicklung der Wasserstoffregion auch aktiv zu unterstützen.
Ja, das hört sich ja rundum schon mal super an. Liebes Publikum, wir haben hier in diesen ganzen Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, in den über 4 Jahren, bisher noch nie so richtig mal über den technischen Hintergrund von Elektrolyseuren gesprochen. Das müssen wir dringend nachholen und da freue ich mich jetzt auch gleich drauf. Bevor wir jetzt aber so richtig da einsteigen in die Technik, holen wir vielleicht erstmal alle ab. Also wir haben jetzt gerade über Megawatt gesprochen, die Leistungseinheit 54 Megawatt Elektrolyseur wurde bei BASF genannt. Frau Schmidt, was heißt das denn hier, diese Leistung? Was bedeutet das denn bei Elektrolyseuren genau?
Das ist eine elektrische Anschlussleistung, die hier beschrieben ist. Und damit kann dann der Elektrolyseur eben 54 Megawattstunden pro Stunde aufnehmen und damit dann in die Wasserstoffproduktion einsteigen. Wasserstoff kommt natürlich nicht in der gleichen Größenordnung raus, weil wir da ja Wirkungsgradverluste haben. Es geht ein bisschen Energie verloren in der Umwandlung oder in der Wasserspaltung. Und deswegen ist diese 54 Megawatt eben die Stromanschlussseite, die hier genannt ist, und nicht das, was am Ende als Wasserstoff rauskommt.
Ja, Sie haben gerade schon den Wirkungsgrad angesprochen. Frau Möllenstedt, das Problem bei Elektrolyse ist ja, dass es relativ teuer ist. Und das liegt so ein bisschen daran, dass der Wirkungsgrad so bei gängigen Systemen, die auf dem Markt sind, so ungefähr bei 60-80% liegt. Da geht also doch relativ viel verloren. Und um das wirklich effizienter und dann günstiger zu machen, müsste halt eben daran gearbeitet werden. Jetzt haben genau das letztes Jahr Forschende aus Australien hinbekommen. Und zwar hat deren Anlage einen Wirkungsgrad von 98% erreicht. Also ja, eine unglaubliche Zahl, wenn man sich diesen Sprung mal anschaut. Wie haben die denn das geschafft? Können Sie uns das mal erklären, kurz?
Also im Prinzip ist diese dieser Nachweis des hohen Wirkungsgrades noch im Labor erfolgt. Die Herausforderung besteht jetzt, die Ergebnisse aus dem Labor natürlich in die Technik zu übertragen und dann auch zu zeigen, dass es im großen Maßstab auch funktioniert. Der Trick daran ist, die haben eine Zelle entwickelt, wo die Gasblasen, sprich die Sauerstoff- und die Wasserstoffbläschen, die an den Elektroden entstehen, nicht mehr durch die wässrige, durch die flüssige Phase abtransportiert werden müssen. Und damit haben sie einen großen elektrischen Widerstand eliminiert aus ihrer Zelle. Und deshalb schaffen die da sehr viel höhere Effizienzen.
Frau Schmidt, wie viel Strom benötigen denn diese australischen Forschenden für die Gewinnung von einem Kilogramm Wasserstoff?
Also wenn Sie jetzt ein Kilogramm Wasserstoff erzeugen wollen, ein Kilogramm Wasserstoff enthält 33 Kilowattstunden. Und je nachdem, wie hoch der Wirkungsgrad in der Elektrolyse ist, in den gängigen Elektrolysen, die wir jetzt hier am Markt haben, Chem-Elektrolyse und alkalische Elektrolyse, diese Wirkungsgrade zwischen 65% und 70% haben, da brauchen Sie dann ungefähr 45 bis 50 Kilowattstunden, um diese 33 Kilowattstunden Energie Wasserstoff zu erzeugen. Wenn Sie jetzt natürlich die australischen Wissenschaftler anschauen mit ihrem 98-prozentigen Wirkungsgrad, dann haben Sie natürlich deutlich weniger Strombedarf, den Sie jetzt haben. Der ist dann wahrscheinlich eher bei 35 Kilowattstunden für 33 Kilowattstunden Wasserstoff oder noch etwas höher, aber eben deutlich niedriger als das, was wir heute einsetzen müssen bei den Technologien, die am Markt sind.
Ja, gibt es denn öffentliche Informationen zu dem Wirkungsgrad der BASF-Anlage?
Also ich habe keine gefunden, aber es handelt sich ja um eine PEM-Elektrolyse. Das heißt, die wird und eine gängige, marktgängige Elektrolyse, die wird dem Stand der Technik entsprechen und auch mit den Angaben, dass man 8000 Tonnen Wasserstoff produzieren möchte, gehe ich davon aus, dass die genau in dem Wirkungsgrad Range ist, was wir vorhin schon angesprochen haben, zwischen 65% und 70%. Und das ist eben auch das, was gerade aktuell auf dem Stand der Technik entspricht. Insofern ist das sicherlich das, was man heute kaufen kann, was man heute leisten kann. In der Forschung können wir sicherlich noch mehr, aber damit das dann in den Markt kommt, braucht es eben auch noch ein bisschen Zeit.
Ist auch immer eine Frage des Bilanzraumes. Betrachte ich nur die Zelle, betrachte ich den gesamten Elektrolyse-Stack, das System oder das Gesamtsystem inklusive Verdichtung, weil ich ja Druckwasserstoff brauche, zum Beispiel zum Vertanken. Jede Erweiterung des Bilanzraums macht mir den Wirkungsgrad schlechter, weil ich neue Verbraucher mit betrachte.
Aber diese australischen Forschenden, Sie sagen, die haben das im Labor gemacht. Die haben aber im Prinzip schon den gesamten Rahmen jetzt betrachtet, oder?
Es ist nicht so wirklich ganz klar. Die Ergebnisse sind mit Katalysator, also sehr, sehr aufwendig und teure Elektrodenbeschichtung mit Platin drauf. Und dadurch kriegen sie auch gleich sehr gute Effizienzen. Das gilt aber auch für die anderen Elektrolyseure, wenn ich hochwertige Katalysatoren auf die Elektroden mache, dann steigt die Effizienz, dann sinkt der Strombedarf. Ja, und im kleinen Maßstab habe ich, also im kleinen ist tatsächlich dann Quadratzentimeter, 5 Quadratzentimeter zum Beispiel im Labor, da ist die Gesamtkette nicht dabei. Das ist dann eine einzelne Zelle, manchmal sind es auch 3 Zellen, aber man hat nicht diese Verluste, die man hat, wenn man wie bei der BASF ein großes Komplettsystem hinstellt.
Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit schon über PEM-Elektrolyseure gesprochen. Können Sie das mal erklären? Was heißt denn eigentlich PEM und was gibt es denn noch für andere Arten von Elektrolyseuren?
Die PEM-Elektrolyse heißt Polymer-Membran-Austausch-Membran-Elektrolyse. Der Schlüssel ist, wir haben hier Protonen, H+-Ionen, die in der Zelle wandern, die der Ladungsträger sind. Eine Elektrolyse funktioniert ja grundsätzlich so. Ich habe 2 Elektroden, Anode und Kathode. Dazwischen ist ein Gleichstrom und an den Elektroden finden die Reaktionen statt. Und ich muss jetzt ganz unabhängig von dem Elektrolyse-System, von der Technologie, muss ich einen Ladungsträger haben, der zwischen den Elektroden den Strom leitet. Und bei der PEM-Elektrolyse ist es eben ein H+-Ion, der durch den Elektrolyt durchleitet in der Zelle. Und in der alkalischen Elektrolyse, alkalisch sagt ja schon, ich habe hier OH-Ionen, da sind es eben die OH-Ionen zum Beispiel von der Kalilauge. Dann haben wir noch Hochtemperaturelektrolyse, die noch im Reifegrad recht niedrig ist, hat den Vorteil, dass ich sehr hohe Temperaturen hier habe, 700 Grad. Das heißt, es ist eine sehr gute Effizienz auch hier zu erwarten. Aber ich muss auch diese hohe Temperatur brauchen. Also die Anwendungsfälle sind dann eben auf Hochtemperaturkopplung reduziert. Und ich muss natürlich diese Elektrolyse auch bei der Temperatur betreiben können. Das heißt, ich muss da unter Umständen Wärme zuführen oder die thermisch gut isolieren. Die ist noch in einem recht jungen Entwicklungsstadium. Und dann gibt es auch noch viele andere neue Elektrolyse-Technologien, an denen geforscht wird. Die australische, haben Sie schon gesagt, die Kapillarelektrolyse. Und dann die AEM, die jetzt zunehmend auch wichtig wird. Und auf dem Markt erste Produkte vorhanden sind. Die AEM kombiniert quasi die Vorteile der alkalischen und der PEM-Elektrolyse.
Okay, das ist ja spannend. Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Batterieforschung gehen, da haben wir ja die Lithium-Ionen-Batterie, die im Prinzip der gängige Batterietyp und die Zellchemie ist auf dem Markt und an der sich so andere orientieren und versuchen irgendwie da ranzukommen sozusagen. Da gibt es natürlich auch noch ziemlich viele, die ohne Lithium auskommen, die aber alle bis auf Natrium-Ionen-Batterien eigentlich noch im Labormaßstab sind. Hier hört sich jetzt so an, als ob wir hier relativ viele unterschiedliche Arten so nebeneinander existieren haben, oder? Ist das so? Oder sehen Sie da eine, die wirklich eher gängig ist und die anderen versuchen so aufzuschließen, was das Potenzial angeht?
Es ist richtig, dass wir mehrere nebeneinander haben, insbesondere die alkalische Elektrolyse und die PEM-Elektrolyse. Sind da, glaube ich, schon auf Augenhöhe. Und es gibt eben sowohl für die eine als auch für die andere dann jeweils prädestinierte Anwendungsfälle. Ich sage mal ein Beispiel. Die PEM-Elektrolyse kann man sehr kompakt bauen. Das heißt, man braucht relativ wenig Platz. Wenn ich also in den Örtlichkeiten eingeschränkt bin, dann werde ich mich tendenziell vielleicht eher für eine PEM-Elektrolyse entscheiden. Auf der anderen Seite hat die alkalische Elektrolyse auf jeden Fall den Vorteil, dass sie keine seltenen Metalle braucht oder kein Platin, keine hochwertigen Metalle benötigt. Deswegen wird sie wahrscheinlich in größerer Stückzahl gebaut werden können oder es gibt da zumindest keine Einschränkungen, was die Rohstoffverfügbarkeit angeht. Insofern hat natürlich jede Technologie Vor- und Nachteile und da ist es eigentlich gut, dass wir zwei unterschiedliche Stränge haben, die beide gleichermaßen auch weiterentwickelt werden. Dann haben wir auf jeden Fall die Chance, hier einen robusten Elektrolysemarkt zu etablieren.
Frau Möllenstedt, wenn Sie jetzt mal die alkalische Elektrolyse nehmen, Sie haben vorhin schon mal kurz beschrieben, wie das funktioniert. Vielleicht können Sie da noch mal drauf eingehen, welche Materialien denn da enthalten sind. Sie haben auch vorhin gesagt, Stacks und sowas werden da eingesetzt. Versuchen Sie das noch mal so allgemein verständlich wie möglich zusammenzufassen, bitte.
Ein Elektrolyse-Stack besteht aus vielen kleinen Zellen, die aneinander gereiht sind. Die sind elektrisch in Reihe geschaltet und verfahrenstechnisch, wir sagen, parallel verschaltet. Jede Zelle besteht aus dieser Anode, der Kathode, und dazwischen muss eine Membran, ein Gasseparator integriert sein, der verhindert, dass der entstehende Wasserstoff und der entstehende Sauerstoff sich vermischen. Das heißt, diese beiden Gasströme müssen dann separat aus dem Stack, aus dem Elektrolyseblock, herausgeführt werden. Die Elektroden sind natürlich aus Metall, die müssen ja elektrisch leitend sein. Da gibt es Hersteller, die verwenden gerne Nickel als Substrat, also als Basis. Und es wird dann beschichtet mit einer katalytisch aktiven Schicht, die eben die Elektrolyse effizienter macht. Das heißt, wir haben im Fall von der alkalischen Elektrolyse haben wir hier oft Nickel als auch als Beschichtung. Man sagt Raining Nickel, das hat eine besonders hohe poröse Oberfläche. Damit wird dann auch die Zellspannung reduziert. Und anodisch, also auf der Sauerstoffseite, haben wir zum Beispiel Edelstahl oder auch Nickel. Also wir haben hier quasi Metalle, die unkompliziert zu besorgen sind, also wo die Verfügbarkeit kein Problem ist. Das ist der Vorteil der alkalischen Elektrolyse. Natürlich kann man sie auch effizienter machen, wenn man auch hier teure Katalysatoren einsetzt. Aber man muss es im Prinzip nicht. Die funktioniert im Alkalischen auch mit diesen einfachen Metallen. Ein Problem ist auch diese Membran dazwischen, die dafür sorgt, dass eben die beiden Gase sich nicht vermischen. Die muss ionenleitend sein, aber sie muss gasdicht sein. Wenn ich diese Membran dick mache, habe ich zwar eine schöne Dichtheit zwischen den beiden Halbzellen der Elektrolyse, aber dann habe ich auch einen hohen elektrischen Widerstand. Das heißt, die Effizienz geht mir an der Stelle dann in die Knie. Es gilt hier einen Kompromiss zu finden. Eine effiziente Membran, die dünn ist, aber nicht so dünn, dass mir das Gas da durchhuscht.
Ich sehe schon ähnliche Herausforderungen wie in der Batterieforschung, was hier die Elektrolyseure angeht. Heben wir das mal eine Ebene höher. Gucken wir uns jetzt mal so Deutschland oder Europa und auch die Standorte von Elektrolyseuren an. Frau Schmidt, wie viel Wasserstoff kann denn so ein gängiger Elektrolyseur, der im Moment jetzt irgendwo in Deutschland arbeitet, so im Durchschnitt jährlich erzeugen?
Wenn ich jetzt eine Wasserstofftankstelle errichte mit einer Elektrolyse vor Ort, da würde ich mit 1 Megawatt vielleicht starten oder ich hätte zumindest mehrere 1 Megawatt Systeme nebeneinander. Wie viel ich ihn betreibe, hängt aber davon ab, was mein Strom kostet, den ich einsetze. Weil natürlich ich möglichst kostengünstige Stromerzeugung, also Stromkosten haben möchte, oder möglichst kostengünstigen Strom, um hier dann nicht zu hohe Wasserstoffkosten zu haben, weil der Strom eben eine ganz wichtige Eingangsgröße ist. Das heißt, wir würden jetzt mal von vielleicht 4.500 Stunden Produktionszeit bei 1 Megawatt ausgehen. Und das sind dann 21,2 Kilogramm, die Sie pro Stunde erzeugen können. Und je nachdem, wie viele Stunden im Jahr Sie dann eben erzeugen, jetzt bei den 4.500 Stunden, kommen Sie dann ungefähr auf 95,5 Tonnen Wasserstoff pro Jahr für eine 1 MW-Elektrolyse. Dann können Sie damit eine Lkw-Flotte von 12 Lkw betreiben oder auch eine Busflotte jetzt im öffentlichen Nahverkehr von 20 Bussen. Dafür reicht dann eine 1 MW-Elektrolyse tatsächlich schon aus. Natürlich ist das aber jetzt erstmal eine kleine Einheit, die in dezentralen Anlagen sicher gut zum Einsatz kommen kann, auch um Industriekunden zu versorgen, die jetzt keine so großen Bedarfe haben wie eine BASF. Aber natürlich, um in den energiewirtschaftlich relevanten Maßstab zu kommen und dann auch wirklich große Mengen Wasserstoff vielleicht auch für die Verteilung übers Wasserstoffkernnetz zu produzieren, brauchen wir noch größere Elektrolyseure. In Hamburg ist ein 100 MW-Elektrolyse im Bau. Also es gibt dann schon auch größere Kategorien und größere Größenordnungen. Aber tatsächlich ist die 1 MW-Elektrolyse das, was man auf jeden Fall heute auch kaufen kann und tatsächlich schnell zum Einsatz bringen.
Wir kennen das alle, die Fluktuation von den erneuerbaren Energien. Ist das denn eigentlich ein Problem für die Elektrolyseure? Also da hört man ja manchmal, dass das scheinbar zumindest für manche Technologien irgendwie ein Problem sein könnte. Frau Schmidt?
Also da möchte ich gerne mit dem Mythos aufräumen, dass die Elektrolyse nicht in der Lage wäre, fluktuierende Stromerzeugung zu nutzen. Insbesondere der alkalischen Elektrolyse wird da immer nachgesagt, dass sie nicht flexibel reagieren könnte. Das ist aber gar nicht der Fall. Also sowohl die alkalische Elektrolyse als auch die PEM-Elektrolyse können auf fluktuierende Erzeugung wunderbar reagieren und auch mit der Fluktuation von Windenergie und Photovoltaik sehr gut umgehen. Die alkalische Elektrolyse kann das besonders dann, wenn sie warm ist. Wenn sie jetzt kalt starten müsste, dann startet sie halt nicht sofort mit voller Leistung. Das muss man, glaube ich, schon sagen, dass sie da nicht ganz sofort mit voller Leistung da sein kann. Aber ansonsten kann sie mit der Fluktuation von erneuerbarem Strom wunderbar umgehen. Und es gibt da auch nicht wirklich Unterschiede bei der direkten Kopplung jetzt an Wind oder Photovoltaik. Wahrscheinlich wird man sowieso nicht direkt an eine Technologie koppeln, sondern wird vermutlich mehrere erneuerbare Erzeugungseinheiten haben, um auf möglichst hohe Vollerstunden zu kommen. Und dann gleichen sich ja schon die beiden Erzeugungstechnologien ein bisschen aus.
Jetzt gibt es natürlich auch verschiedene Wegmarken oder Meilensteine, die auch so die Politik, die Bundesregierung vorgegeben hat, was so grünen Wasserstoff angeht, die Produktion davon und die Elektrolyseurkapazität insgesamt. Sind wir denn da beim Aufbau auf einem guten Weg oder hinken wir da hinterher, Frau Schmidt?
Also das Ziel ist ja, bis 2030 10 Gigawatt Elektrolyseleistung aufzubauen. Wir haben jetzt gerade 153 Megawatt. Das klingt nicht nach auf Zielpfad sein, aber wenn man sich die in Planung, in Bau und auch in Ankündigung befindlichen Projekte anschaut, dann sind wir eigentlich schon im Plan. Da haben wir heute tatsächlich schon Ankündigungen, die deutlich über 10 Gigawatt für 2030 liegen. Ich glaube, 13,4 Gigawatt sind da in Planung, in Bau und angekündigt. Das heißt, die sollen auch bis 2030 tatsächlich realisiert sein. Insofern kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir nicht auf Zielpfad sind. Es gibt auf der europäischen Ebene hier Vorgaben für den grünen Wasserstoff, was grüner Wasserstoff ist. Und das sind schon sehr, sehr strikte Vorgaben, die da gemacht werden, die eigentlich zu streng sind, um wirklich einen Markthochlauf zu erlauben. Und hier wäre es eigentlich gut, die EU würde das nochmal ein Stück weit wieder lockern, sodass dann hier der Aufbau wirklich auch ins Rollen kommt und viele Investitionsentscheidungen getroffen werden. Dann ist die neue Wasserstoffwelt nicht mehr weit entfernt.
Was gibt's denn da für Unterschiede? Was könnte denn aus EU-Sicht kein grüner Wasserstoff sein, was Sie aber jetzt eigentlich gerne als grünen Wasserstoff betiteln würden?
Ich gebe mal ein Beispiel. In dem Delegierten Rechtsakt ist formuliert, dass Wasserstoff, der in einer Elektrolyse produziert wird, nur grün ist, wenn der Strom, der eingesetzt wird, aus zusätzlichen erneuerbaren Energienanlagen ist. Und das ist dann so definiert, dass die erneuerbare Stromerzeugungsanlage nicht älter als 36 Monate sein darf, wenn die Elektrolyseanlage in Betrieb geht, und sie darf auch keine Förderung in Anspruch genommen haben. Das bedeutet, dass jetzt zum Beispiel Windenergieanlagen, die wir in Deutschland haben, die aus dem EEG ausscheiden, nicht genutzt werden können, um deren Strom für Elektrolyse einzusetzen, was eigentlich sinnvoll wäre, weil die ja längst ihren Kapitaldienst erwirtschaftet haben und damit vielleicht kostengünstigere Strompreise anbieten könnten. Es ist auch kein Strom aus Wasserkraft zugelassen, weil wir keine neuen Wasserkraftwerke mehr bauen und in Betrieb nehmen, zumindest nicht in Deutschland, aber ich glaube auch nicht in Europa. Insofern ist das ja eigentlich eine sehr günstige, auch sehr kontinuierlich erzeugende Stromquelle, die wir dann aber für die Elektrolyse nicht nutzen können, weil der Wasserstoff dann nicht grün ist nach der Definition der EU. Und da würden wir uns einfach ein bisschen mehr Spielräume wünschen. Es ist natürlich richtig, dass man, um das Gesamtklimaziel im Blick zu behalten, nicht möchte, dass dann die Elektrolyse allen erneuerbaren Strom abzieht und dann eben zusätzlich Kohlekraftwerke für die anderen Bereiche der Stromversorgung eingesetzt werden. Aber dafür haben wir eigentlich auch Instrumente auf der europäischen Ebene wie den europäischen Emissionshandel, der das eigentlich verhindern soll.
Wir haben jetzt schon vorhin über die BASF-Anlage gesprochen. Gibt es denn noch andere Leuchtturmprojekte, die Ihnen einfallen, die ja so besonders herausstechen, weil sie sehr überzeugen insgesamt in Deutschland?
Also tatsächlich Projekte, wo wir viel Betriebserfahrung haben, die fehlen noch. Wie Frau Schmidt gesagt hat, sind jetzt viele neue Projekte überall in Deutschland am Entstehen. Wir am ZSW sind involviert in ein sogenanntes Reallaborprojekt in Wielen am Hochrhein. Dort ist tatsächlich genau die Situation auch gewesen mit dem grünen Wasserstoff, weil wir da am Wasserkraftwerk die Elektrolyseanlage errichtet haben, bisher 1 MW, eine kommerzielle Anlage, die wird jetzt erweitert, die Anlage um 5 MW. Und dann wird der Wasserstoff auch vor Ort genutzt. Wir haben da ein Gewerbegebiet, die Wasserstoff abnehmen, zum Beispiel eine Kosmetikindustrie zur Hydrierung von Fetten. Im Prinzip ist die Wasserkraft eine ganz tolle Quelle für erneuerbaren Strom, weil sie eben kontinuierlich läuft. Und wenn eine chemische Industrie Wasserstoff kontinuierlich benötigt, kann man eben am Wasserkraftwerk mit erneuerbaren Strom sehr gut Wasserstoff herstellen.
Frau Möllenstedt, an welchen Orten sollten denn diese Elektrolyseure im besten Falle aufgebaut werden? Sie haben gerade schon gesagt, Wasserkraft wäre ideal, ist jetzt schwierig. Aber ansonsten, welche Orte bieten sich da an?
Ja, also ich möchte nicht sagen, dass Wasserkraft jetzt die einzig gute Energiequelle ist. Die ist eben vorteilhaft, wenn man kontinuierlich Wasserstoff braucht. Aber das ist ja auch nicht unbedingt immer gegeben. Also grundsätzlich ist das wichtigste Kriterium, wo wird der Wasserstoff gebraucht, denn ich möchte ihn möglichst wenig transportieren müssen. Es gibt ja noch keine Wasserstoff-Pipelines. Also erstes Kriterium, der Wasserstoff soll dort erzeugt werden, wo er auch gebraucht wird. Und dann ist natürlich schön, wenn ich auch erneuerbare Energieerzeuger direkt mit vor Ort habe. Also wenn es jetzt tatsächlich auf dem Gelände wäre, wo tatsächlich der Photovoltaikstrom erzeugt werden könnte, dann hätte ich eben nicht diese Kosten für die Durchleitung im öffentlichen Netz, also diese sogenannten Netzentgelte. Dann habe ich da also auch nochmal ein bisschen einen Kostenvorteil, was die Stromkosten betrifft. Weil letztendlich, wie Frau Schmidt schon sagte, ist es der wichtigste Kostentreiber.
Also wir haben uns im letzten Jahr tatsächlich für Baden-Württemberg mal hier auch die Standortkriterien für Elektrolyseure angeschaut. Ein Ergebnis, dass es vielleicht auch interessant sein könnte, Elektrolyseure an Umspannwerken zu platzieren, weil an Umspannwerken ohnehin erneuerbarer Strom aus unterschiedlichsten Anlagen zusammenkommt, man dadurch dann auch höhere Volllaststunden hat. Und da könnte der Elektrolyseur natürlich auch eine Art Systemdienstleistung erbringen, wenn er dann Strom abnimmt, der sonst abgeriegelt hätte werden müssen oder nicht ins übergeordnete Netz aufgenommen werden kann. Da könnte natürlich eine solche Platzierung auch hilfreich sein. Die Elektrolyseure produzieren ja Abwärme. Wir haben ja diese 70% Wirkungsgrad und das heißt, wir haben 30%, was in Wärme übergeht. Diese Abwärme kann man nutzbar machen, zum Beispiel für Wärmenetze vor Ort. Also wenn es da Gebäudestrukturen gibt, die mit Wärmenetzen versorgt werden, dann könnte die Elektrolyse hier einspeisen. Genauso entsteht bei der Elektrolyse ja auch Sauerstoff. Und wenn es dann eine Nutzungsmöglichkeit für den Sauerstoff vor Ort gibt, zum Beispiel in einer Kläranlage oder auch in einem Unternehmen, was Sauerstoff braucht, dann ist das auch nochmal ein positives Standortkriterium. Und die Infrastrukturen mit zu berücksichtigen ist natürlich auch zielführend. Wir haben jetzt die Planung für das Wasserstoffkernnetz, was ja 2032 dann im ersten Bauabschnitt fertig sein soll. Und dann wird sich darüber hinaus natürlich auch noch eine weitere Infrastruktur auf der Verteilebene entwickeln müssen. Und da kann man natürlich schon von vornherein bei der Platzierung eines Elektrolyseurs schauen, ist da ein Gasnetz vorhanden, was vielleicht umgewidmet werden kann? Welche Kunden können denn damit bedient werden? Kann da vielleicht dann auch der Industriekunde direkt über das Netz versorgt werden? Also da spielen natürlich Infrastrukturen und vor allem deren Weiternutzung eine wichtige Rolle, auch um insgesamt dem System zu dienen.
Aber das ist ganz spannend, was Sie gerade gesagt haben zu den Standorten an den Umspannwerken. Wird es denn breit auch bei den Netzbetreibern diskutiert, so diese Lösung? Also ist das ja im Prinzip so schon in allen Köpfen drin? Wird das wirklich vielleicht in Zukunft in der Breite dann kommen?
Ob es breit diskutiert wird, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Forschungsprojekt gab von der Transnet Baden-Württemberg mit weiteren Forschungspartnern zusammen, die sich so ein Booster-Konzept am Umspannwerk zum Übertragungsnetz angeschaut haben. Die haben erstmal ein Netzbooster-Konzept mit Batterie gehabt, dass also wenn dann ein Ausfall eines zweisträngigen Stromnetzes kommt, dass dann die Batterie erstmal den Fehlerfall überbrücken kann, solange bis dann andere Regelenergiemaßnahmen greifen. Und sie haben das Konzept dann aber erweitert um eine Elektrolyse, einen Wasserstoffspeicher und eine Wasserstoffturbine, um auch längere Ausfälle oder Unregelmäßigkeiten im Übertragungsnetz dann ausgleichen zu können. Und das ist, finde ich, schon sehr bemerkenswert, also dass sich hier die Netzbetreiber doch auch schon intensiv mit den Möglichkeiten, die Wasserstoff bietet, auseinandersetzen. Ist natürlich jetzt ein bisschen Spezialfall, weil eigentlich wollen wir den Wasserstoff ja produzieren, um damit andere Verbrauchssektoren wie die Industrie oder den Verkehr bedienen zu können und damit treibhausgasneutrale Brennstoffe zur Verfügung zu stellen. In dem Fall ist aber dann der Wasserstoff tatsächlich ausschließlich zur Stabilisierung des Stromnetzes da. Und auch das ist natürlich eine mögliche Anwendung. Auch die Verteilnetzbetreiber setzen sich meines Wissens nach intensiv mit der Frage auseinander, weil die natürlich auch dann vielleicht über die richtige Platzierung von Elektrolyseuren Netzausbau vermeiden können. Und das ist natürlich schon auch ein wichtiges Argument.
Ja, jetzt ist es so, dass Deutschland eigentlich zumindest in der Vergangenheit immer wieder betont hat, in Politik, aber auch Industrie, dass man gerne eine Spitzenposition in den Wasserstofftechnologien, speziell auch bei Elektrolyseuren, einnehmen würde. Welche Firmen sind denn da führend, gerade so weltweit, und sind wir denn da in Deutschland gut aufgestellt, Frau Schmidt?
Also ich glaube, wir sind schon noch ganz gut aufgestellt. Also wir haben gerade im Bereich der PEM-Elektrolyse ja Siemens Energy, die, glaube ich, im letzten Jahr auch hier die erste Gigawatt-Fabrik für die Produktion von PEM-Elektrolyseuren eingeweiht haben. Und wir haben natürlich auch kleinere, die sich jetzt aufmachen, in die Elektrolysefertigung einzusteigen, wie die Firma EcoClean, die auch mit uns zusammenarbeitet. Also hier sind wir, glaube ich, schon noch gut unterwegs. Wir müssen natürlich schauen, dass wir hier auch konkurrenzfähig bleiben. Und dafür sind natürlich möglichst viele Projekte in der Umsetzung auch der richtige Weg. Europa geht ja den Weg in Richtung Wasserstoff und hat hier viel Aktivitäten, auch mit der Europäischen Wasserstoffbank, hier auch weiter große Kapazitäten auszuschreiben. Da ist die letzte Ausschreibungsrunde gerade zu Ende gegangen mit über 61 Geboten. Es war wirklich eine sehr erfolgreiche Runde. Aber natürlich ist auch die Konkurrenz da und der müssen wir uns dann im Zweifel stellen.
Ja, Frau Möllenstedt, bei den Batterien, da ist es sehr offensichtlich, dass China so eine sehr, sehr dominante Rolle in der gesamten Lieferkette einnimmt, also von den Rohstoffen bis dann auch wirklich zu dem fertigen Produkt. Wie sieht es denn bei Elektrolyseuren aus? Sie haben vorhin schon mal gesagt, dass es ja auch kritische Rohstoffe gibt in den Elektrolyseuren, in manchen Technologien. Wie sieht das hier aus? Wie ist das Bild?
Also bei der alkalischen Elektrolyse mache ich mir keine Sorgen, weil wir da unabhängig sind, sag ich mal, von chinesischen Zulieferern. Bei der PEM, wie Sie gesagt haben, haben wir die Platin-Iridium-Metalle, die benötigt werden aufgrund des sauren Milieus. Wir haben aber nicht eine vergleichbare Situation wie bei Batterien oder wie bei der Photovoltaik.
Okay, das ist ja sehr, sehr positiv zu hören. Das ist ja tatsächlich immer eine Sache, die uns sehr, sehr umtreibt, was die Batterieforschung, die Batterieentwicklung angeht. Dann kommen wir mal zur letzten Frage. Frau Möllenstedt, welche größten Herausforderungen sehen Sie denn so derzeit bei der Forschung und Entwicklung an Elektrolyseuren? Wir haben natürlich den Wirkungsgrad schon vorhin eingehend besprochen, aber was gibt's da noch so außerdem?
Also das Wichtigste ist, dass wir Langzeiterfahrung brauchen. Das ist für mich der Schlüssel. Im Moment werden noch sehr viele Komponenten optimiert. Die Elektrodenbeschichtung, der Gasseparator, also diese Membran. Man perfektioniert das Zelldesign. Man möchte weg von diesem trägen System. Jetzt gerade bei der AEL, die hat ja den Ruf, dass es sie schon lange gibt und dass sie robust ist. Aber letztendlich, man kann es ein bisschen vergleichen wie mit einer Dampfmaschine. Die gab es auch schon lange. Aber heute möchte man nicht mit der Dampflok fahren, sondern mit einem hochtechnologisierten Hochgeschwindigkeitszug. Und auf dem Weg dahin sind eben noch sehr viele Potenziale auch da, die man heben kann. Das braucht Zeit, das braucht Erfahrung, das braucht Betriebserfahrung im Feld. Und da braucht man auch Pioniere, die willig sind, das auszuprobieren. Also ich kann nicht heute einen Elektrolyseur nehmen und den aufs Feld stellen und sagen, da läuft er jetzt 20 Jahre, der hat mit Sicherheit Wartungsaufwand, da werden Kinderkrankheiten zu beheben sein. Also hier brauchen wir Geduld, Fachkräfte und kluge Ideen, um diese Kinderkrankheiten dann zu beseitigen.
Wir haben vor kurzem hier mit Dr. Biermann vom Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz gesprochen. Da hörte sich sehr, sehr stark so an, als ob die einen großen Fachkräftemangel haben und jetzt so ganz neue Anfragen, was diese Großspeicherbatterien angeht, zum Beispiel gar nicht richtig abarbeiten können, weil da teilweise auch die Fachkräfte fehlen. Natürlich auch in der Batterieindustrie fehlen hier in Europa auch Fachkräfte. Wie ist es denn in dem Feld, jetzt in diesem Wasserstoff-Elektrolyseur-Feld? Fehlen da auch Fachkräfte?
Also wenn ich jetzt an Universitäten denke, da gibt es zunehmend Fächer Wasserstoff, Wirtschaft und Elektrolysetechnologie, Vorlesungen. Also da wird viel gemacht. In der Praxis mache ich mir eher Sorgen, wenn jetzt die Elektrolysehersteller ihre Anlagen verkaufen und der Betreiber soll die dann bedienen, dann muss der schon ordentlich eingelernt werden. Gerade weil das so eine neue Technologie ist. Der Anspruch ist natürlich, dass die Anlagen möglichst wartungsarm sind, aber letztendlich haben auch viele Anlagenbetreiber noch nicht die Erfahrung. Die haben jetzt neue Komponenten, die sie jetzt in ihren neuen Stack verbauen. Die haben neue Sensorik in ihrem System drin. Das ist alles Technik, die nicht wirklich erprobt ist. Und wir haben hier bei unserem ZSW auch ein sogenanntes Eli-Lab, wo wir der Industrie Testdienstleistung anbieten, wo die ihre Stacks, ihre Elektroden testen lassen können. Also der Bedarf ist da und man kann nicht stundenlang testen. Das kostet, wenn ich einen Stack habe, der 100 kW hat oder 500 kW, wenn ich da dann 2 Wochen Betrieb habe, dann sind es schon zigtausend Euro und dann habe ich nur 2 Wochen. Als Betreiber möchte ich aber gerne eine Zusage über Jahre haben. Also da sind wir schon in einem Henne-Ei-Problem auch drin. Und ganz wichtig ist, dass man eben ins Feld kommt, dass man Felderfahrung sammelt. Wie bewährt sich die Technik in der Realität?
Also vielleicht kann man es so ein bisschen vergleichen mit der Windenergie vor 20 Jahren oder auch der Photovoltaik vor 20 Jahren. Da brauchten wir ja auch die Pioniere, die tatsächlich dann als Erste mit dieser Technologie gestartet sind, die dann auch bereit waren, Kinderkrankheiten in Kauf zu nehmen. Und das brauchen wir eben jetzt tatsächlich auch. Und was wir da vielleicht auch uns von der Politik wünschen würden, ist, dass so ein bisschen regulatorisch oder auch in der Förderlandschaft darauf geachtet wird, dass diese First Mover dann auch vielleicht eine gewisse Reduktion ihres Risikos bekommen. Bei den Erneuerbaren damals war das über das Erneuerbare Energiengesetz sehr, sehr geschickt gelöst, dass einfach die Produktionsrisiken abgedeckt waren und das haben wir eben für den Wasserstoff heute nicht. Und hier wäre es, glaube ich, klug, nochmal an Instrumente zu denken, wie die verschiedenen Risiken abgefedert werden können, jetzt in der ersten Phase. Das brauchen wir sicherlich dann 2030 nicht mehr, aber wir sind eben tatsächlich noch in so einer Hochlaufphase, wo die Technologie parallel zum Betrieb weiterentwickelt werden muss und das ist, glaube ich, einfach noch eine Herausforderung.
Ja, wir werden das natürlich weiter begleiten. Frau Möllenstedt, Frau Schmidt, herzlichen Dank für Ihre Expertise und Ihre Einschätzung. Liebes Publikum, wir sehen oder hören uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, tschüss.
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 Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den Geladen-Podcast und empfehle uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.